Ausschreitungen zur Ausweitung seiner Macht und bricht mit alten Gewissheiten, zum Beispiel, dass das Militär nicht im Innern gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wird. Meldung jetzt mit Tobias Mück.
US-Präsident Trump hat wegen der Proteste in Los Angeles weitere Soldaten in die kalifornische Metropole beordert. Konkret geht es um zusätzliche 2000 Nationalgardisten und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Trump hat bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, was der kalifornische Gouverneur Newsom als unnötige Eskalation bezeichnet. In den vergangenen Tagen hat es bei Demonstrationen immer wieder Ausschreitungen gegeben. Die Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. USA-Korrespondentin Kerstin Klein.
Die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis sie von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben 2 Menschen getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Die Gewerkschaft der Bundespolizei fordert, die Kontrollen an den Grenzen zurückzufahren. Es gebe keine Notwendigkeit mehr für den großen Personaleinsatz an der Grenze zu Polen und anderen Nachbarstaaten, sagte Vize-Gewerkschaftschef Ostermann dem RBB-Studio Frankfurt-Oder. Von dort Stefanie Fiedler.
Der Vize-Gewerkschaftschef fordert die Politik dazu auf, den Sicherheitsbehörden das Vertrauen auszusprechen. Die Bundespolizei sollte lageangepasst mit der Reduzierung von Einsatzkräften an unterschiedlichen Grenzübergängen das Kräftemanagement übernehmen, so Ostermann. Hier könne man massiv für Entlastung sorgen. Die Bundespolizei mache dies seit über 10 Jahren neben Fußball- und Versammlungslagen und sie hätten es verdient, eine Entlastung zu bekommen in einer Lage, die höchstwahrscheinlich in naher Zukunft nicht enden wird, so Ostermann weiter.
Der Senat will Berlin zu einem führenden Standort der Gaming-Branche entwickeln. Das hat Wirtschaftssenatorin Giffey im rbb24-Inforadio angekündigt. Berlin konkurriere dabei mit Städten wie München und Köln. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Heute gibt der Senat bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen ist dafür das Lux Berlin in Friedrichshain vorgesehen. Sebastian Schöbel, rbb24 Landespolitik.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich ab heute mit der Frage, ob das Magazin Kompakt weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Kompakt mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Endgültige Entscheidung fällt jetzt im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht mehrere Fahrzeuge gebrannt. Im Gewerbegebiet Erlenbruch brannten unter anderem 14 Kleintransporter völlig aus. 10 weitere Fahrzeuge wurden beschädigt, das hat der Einsatzleiter der Feuerwehr dem RBB gesagt. 46 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bei den Transportern soll es sich nach Medienberichten um Fahrzeuge handeln, die für Amazon und die Post unterwegs waren. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 13 Grad und in Adlershof 14, in Brandenburg zwischen 10 in Guben und 16 Grad in Senftenberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio jetzt Clemens Schulze, ich grüße Sie. Über 60% der Meeresoberfläche sind Teil der Hochsee. Das heißt, dieses Meer gehört keinem bestimmten Land. Es ist eine Art rechtsfreier Raum. Von dieser Hochsee stehen nur knapp 1,5% unter Schutz. Das könnte sich jetzt ändern, wenn diese Woche in Nizza auf der UN-Ozeankonferenz das neue Hochseeschutzabkommen von mindestens 60 Staaten ratifiziert wird. Warum das Abkommen so wichtig, aber auch schwierig umzusetzen ist, dazu mehr aus der ARD-Wissenschaftsredaktion von Jenny von Sperber.
Der Tag, an dem der Tiefseeforscher Orton Purser die Entdeckung seines Lebens gemacht hat, fing an Deck der Polarstern im Weddellmeer der Antarktis an.
An dem Tag war es mein Job, nach Walen Ausschau zu halten.
Hinter dem Forschungsschiff hatte Purser ein Kamerasystem ins Wasser gelassen, auf 450 Meter Tiefe. Die Kamera filmte den Meeresgrund, während die Polarstern durchs Eismeer steuerte. Pursers Kollegin schaute sich dabei unter Deck die Aufnahmen an. Zuerst funkte sie ihn an, dass sie einige Fischnester mit Eisfischen entdeckt hatte.
Und kurz darauf hat sie wieder angerufen. Immer noch lauter Eisfische mit ihren Nestern am Grund. Eins neben dem anderen. Ich bin runtergegangen und habe gestaunt. 4 bis 5 Stunden lang ist die Polarstern über massenweise Fischnestern gefahren. Das war eine Riesenüberraschung.
Niemand hatte bis dahin gewusst, dass es solche riesigen Eisfischbrutgebiete überhaupt gibt. Messungen haben später gezeigt, dass es ungefähr 60 Millionen Fische sein müssen, die dort unten ihre Nester bewachen. Die Brutkolonie zeigt, wie wenig Experten erst über diesen riesigen dunklen Lebensraum in der Tiefsee wissen. Und wie wichtig er für das Leben in der Antarktis ist. Auch große Säugetiere sind auf die riesigen Fischgründe angewiesen. Sender, die auf Robbenköpfe geklebt wurden, konnten aufzeichnen, dass sich Robben vermehrt hier aufhalten. Umso wichtiger ist es, so ein Gebiet zu schützen, sagt Stefan Hein, Leiter des Antarktisbüros am Alfred-Wegener-Institut. Aber das sei eben nicht so einfach mit diesen Schutzgebieten auf hoher See, den sogenannten Hochsee-MPAs.
Das Problem von Hochseeschutzgebieten ist, die liegen fernab der Küsten. Das ist nicht so, dass Sie jetzt mal sagen können, wir nehmen ein kleines Boot und fahren mal kurz raus in die Nordsee und gucken nach, wie das den Nordsee-MPAs geht. Für ein Hochsee-MPA brauchen Sie ozeangängige Forschungsschiffe, Wetterbedingungen und so weiter. Es ist nicht einfach zu überwachen, zu monitoren und da Daten zu sammeln.
Aber Daten braucht man, um zu kontrollieren, ob die Schutzziele auch erreicht werden. Nur dann kann man notfalls nachbessern, Lage oder Größe des Schutzgebiets verändern. Seit Jahren reicht Hein ein fast 2 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet im antarktischen Weddellmeer als neues Schutzgebiet ein. Es ist der Teil, wo auch die Eisfischbrutkolonie liegt. Aber China und Russland stimmen Jahr für Jahr gegen ein solches Schutzgebiet. Sie wollen sich Nutzungsmöglichkeiten der Antarktis nicht verbauen, sagt Hein. Jetzt könnte in Nizza das neue UN-Hochseeschutzabkommen von mindestens 60 Staaten ratifiziert werden und dann in Kraft treten. Das würde es in vielen Fällen leichter machen, Schutzgebiete auf hoher See auszuweisen.
Mit dem neuen UN-Übereinkommen ist die Möglichkeit geschaffen, auch auf der hohen See Schutzgebiete einzurichten. Und vor allen Dingen der Vorteil ist, dass diese Schutzgebiete auch mit einem Mehrheitsbeschluss etabliert werden können und nicht, wie zum Beispiel in der Antarktis und im Südpolarmeer, einstimmig angenommen werden müssen.
Das Alfred-Wegener-Institut jedenfalls wird auch weiterhin das Weddellmeer als Schutzgebiet vorschlagen, um den unbekannten Lebensraum dort zu schützen.
Tja, das Alfred-Wegener-Institut hofft also auf Schutzzonen in der Hochsee. Ein Thema der UN-Ozeankonferenz in diesen Tagen in Nizza. ARD-Wissenschaftsredakteurin Jenny von Sperber informierte. Es ist ein Termin, von dem man in diesen Zeiten fast ein bisschen Angst haben könnte. Die Bundesregierung stellt heute den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 vor. Und ja, tatsächlich, die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist im vergangenen Jahr, nach dem, was wir schon vorab wissen, deutlich angestiegen. Mehr dazu aus dem ARD-Hauptstadtstudio von Uli Haug.
Mitte Mai hat das Bundeskriminalamt einen Anstieg der politisch motivierten Straftaten um über 40% quer durch alle Extremismusbereiche präsentiert. Die Sicherheitsbehörden erfassten mit rund 84.000 Fällen einen neuen Höchststand. Grundsätzlich haben der Nahostkonflikt und die Wahlen 2024 zum drastischen Anstieg der politisch motivierten Straftaten geführt. Etwas mehr als die Hälfte der Taten waren rechtsmotiviert, auch die Zahl antisemitischer Straftaten stieg deutlich. Diese Entwicklungen dürften sich nun auch im mehrere hundert Seiten starken Verfassungsschutzbericht wiederfinden. Er ist eine Lagebewertung des Inlandsgeheimdienstes für Rechts- und Linksextremismus, Islamismus und Spionage. In diesem Jahr steht die Präsentation des Verfassungsschutzberichts auch unter dem Eindruck des Rechtsstreits zwischen Verfassungsschutz und AfD. Das Bundesamt hatte die Partei Anfang Mai zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Dagegen setzte sich die AfD mit einem Eilantrag zur Wehr. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage Desinformationskampagnen und Sabotage.
Informationen waren das zum neuen Verfassungsschutzbericht in Deutschland von Hauptstadtkorrespondent Uli Haug. Und die Details, die gibt's demnächst in einer Pressekonferenz, die in einer knappen Stunde beginnt. 11:11 ist es jetzt. Vor knapp einem Jahr wurde das rechtsextremistische Kompaktmagazin im Eilverfahren verboten. 4 Wochen später wurde das Verbot aufgehoben und die Zeitschrift konnte weiterhin erscheinen bis zu einer endgültigen Entscheidung. Die steht bald an, denn vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beginnt in diesen Minuten die Hauptverhandlung und Gerichtsreporterin Silvia Stadler beobachtet in Leipzig diesen Prozess und erklärt, worum es geht.
Mit einem vorbereiteten Statement war die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser am 16. Juli vergangenen Jahres vor die Presse getreten und hatte das Verbot des Kompakt-Magazins als Verein sowie seine Herausgeberunternehmen verkündet.
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie.
Die Zustimmung von linker und grüner Seite war damals groß, auch aus Teilen der Union. 4 Wochen später sah die Welt dann wieder anders aus. In einer Eilentscheidung hatte das Bundesverwaltungsgericht die Verbotsverfügung wieder aufgehoben. Tenor der Begründung, die vorgelegten Unterlagen reichten nicht aus. Gerichtssprecher Kolja Naumann.
Für die Rechtmäßigkeit wäre zum einen erforderlich, dass das Magazin sich in Beiträgen kämpferisch gegen die Verfassung richtet. Und zum anderen auch, dass diese Beiträge eine gewisse Häufigkeit in den Magazinen aufweisen. Der Senat hat festgestellt, dass es Beiträge gibt, die sich gegen die Verfassung richten, die insbesondere einen ethnischen Volksbegriff propagieren, aus dem eingebürgerte Menschen ausgeschlossen werden. Der Senat konnte aber noch nicht die Überzeugung gewinnen, dass es tatsächlich ausreichend viele solcher Beiträge gibt, die ja den ganz erheblichen Eingriff in die Pressefreiheit des Kompaktmagazins nur rechtfertigen könnten.
Danach gab es viel Kritik an der Verbotsverfügung durch Nancy Faeser. Der CDU-Politiker Thorsten Frey etwa erklärte, die Ministerin hätte den alten Grundsatz beherzigen sollen, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehe. Dem Kampf gegen Rechtsextremismus sei so ein Bärendienst erwiesen worden. Vom Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes Mika Beuster hieß es, damit sei nun klar, das Verbot sei ein politischer Schnellschuss gewesen, der nach hinten losging. Und mit Blick auf die Inhalte des Magazins sagte er in einem Phoenix-Interview:
Freude sehen Sie bei mir nicht, aber ich freue mich darüber, dass Gerichte in Deutschland die Pressefreiheit so hoch bewerten.
Kritik am Bundesinnenministerium kam auch von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Die Pressefreiheit müsse auch für unbequeme und schwer erträgliche Veröffentlichungen gelten. Für das nun anstehende Hauptsacheverfahren haben beide Seiten Schriftsätze und Dokumente nachgelegt. Anders als in sonst üblichen Revisionsverfahren ist das Bundesverwaltungsgericht hier in erster und letzter Instanz zuständig und damit auch für die Prüfung von Tatsachen. 3 Verhandlungstage sind anberaumt worden. Wann das Urteil verkündet wird, steht noch nicht fest.
Gerichtsreporterin Silvia Stadler war das. Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig läuft also die Verhandlung zum möglichen Verbot des Kompaktmagazins.
RBB 24 Inforadio Sport.
Fußballbundestrainer Julian Nagelsmann möchte im nächsten Jahr die Fußballweltmeisterschaft gewinnen. Da muss er sich wohl eine andere Mannschaft suchen, meint unser Sportkolumnist Thomas Kroh in seiner Rubrik Draufgehalten.
Schon in erfolgreichen Tagen war die uns Deutschen eigene Arroganz kein Charakterzug, der uns schmückte. Aber wenigstens durften wir uns regelmäßig Fußball- und Exportweltmeister nennen. Für uns die wichtigsten Titel, neben der Trophäe für den besten Autobauer. Längst sieht die Welt nicht mehr so rosig aus, was wir jedoch keineswegs zum Anlass nehmen, uns in Demut zu üben. Nein, in Sachen Überheblichkeit, da halten wir die Weltspitze und der Bundestrainer trompetet realitätsblind was vom WM-Sieg heraus. Dabei reicht es nicht einmal gegen eine französische B-Mannschaft, wenn Nagelsmann ein paar Ausfälle zu verkraften hat. Eine B-Mannschaft übrigens, die gar keinen Bock gehabt habe zu gewinnen, wie DFB-Kapitän Kimmich konsterniert bemerkte. Die Personaldecke des Bundestrainers ist im Gegensatz zu denen seiner Kollegen aus Argentinien, Frankreich, Spanien und selbst Portugal so dünn, dass es einen auch im Hochsommer fröstelt. Denn während die anderen Champions-League-Sieger und Profis von europäischen Spitzenclubs sowie hochkarätigsten Nachwuchs wie Désiré Doué von Paris Saint-Germain einwechseln können, muss Nagelsmann Locken auf der Glatze drehen. Dabei hat Deutschland vor 1,5 Jahren die U17-WM gewonnen. Die Jungs sind inzwischen 19 oder werden es demnächst. Aber nicht ein einziger dieser Junioren-Weltmeister hat es bisher geschafft, auf sich aufmerksam zu machen. Und was höre ich von den DFB-Bossen? Ist halt so, sagte Vizepräsident Watzke sinngemäß dem Fachmagazin Kicker. Mal hast du herausragenden Nachwuchs und wirst irgendwann Weltmeister wie 2014 und mal sprudelt die Talentequelle eben nicht. Komisch, bei den Franzosen und Spaniern und Portugiesen blubbert das Ding schier unaufhörlich. Was dir zwar keinen Weltmeistertitel garantiert, aber doch zumindest immer einen fruchtbaren Boden bereitet, auf dem etwas Mächtiges wachsen kann. Nach wie vor ist die wichtigste Elf des größten Sportverbandes der Welt weit von deren Spitze entfernt. Gleiches gilt für die Qualität der Nachwuchsarbeit hierzulande und übrigens auch für den deutschen Vereinsfußball. Wenn ich mir seine beste Mannschaft, den FC Bayern, anschaue, im Vergleich zu den brillanten Darbietungen, die Paris Saint-Germain oder der FC Barcelona in dieser Saison in der Champions League gezeigt haben. Nur unsere große Klappe, die ist immer noch Weltklasse, was ich angesichts der gezeigten Leistungen als peinlich empfinde.
Einiges aufzuholen beim deutschen Fußball, meint Sportkolumnist Thomas Kroh in seiner Rubrik Draufgehalten.
Werbung.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Der Sommer ist am Horizont zu sehen, ab Donnerstag. Allerdings noch gedämpfte Temperaturen in Berlin und Brandenburg. 15, 16 Grad aktuell in der Hauptstadt. 13 meldet Perleberg, 16 Frankfurt. Oder im Laufe der nächsten Stunden kann es etwas Regen geben, später auch stärkere Schauer oder sogar Gewitter bei höchstens 22 Grad. Morgen dann meist trocken, mehr Sonne, höchstens 21 Grad. Ja, und dann kommt der Wetterwechsel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A9 Leipzig Richtung Berlin zwischen Beelitz-Hallstätten und Dreieck Potsdam ist nach einem Unfall die linke Spur blockiert. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. 20 Minuten sind es mehr für Sie. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben hier plus 10. A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Finofurt und Lanke blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Forst und Cottbus Süd. An einer Baustelle stockender Verkehr plus 10. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf Stau wegen Bauarbeiten. 10 Minuten sollten Sie drauf rechnen. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
20 nach 10 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Das Vorgehen der US-Regierung gegen die Proteste in Los Angeles eskaliert weiter. Die Trump-Regierung beordert zusätzliche Nationalgardisten und erstmals auch Marines nach Kalifornien. Trump will die Demos gegen seine Migrationspolitik stoppen und weitet gleichzeitig seine Macht aus. Meldungen mit Birgit Röhricht.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Russland hat mehrere Städte in der Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Von dort Florian Kellermann.
In Kiew dauerte der Luftalarm über 5 Stunden. Dem Geräusch nach zu urteilen, das Kamikaze-Drohnen machen, kamen diese über mehrere Stunden in mehreren Wellen. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko griff Russland auch mit ballistischen Raketen an. Bis in die frühen Morgenstunden waren auch immer wieder heftige Explosionen zu hören. An 19 Stellen brach Feuer aus, so das Innenministerium. In Odessa wurden ein Wohngebäude und eine Entbindungsklinik getroffen. Dort starben nach vorläufigen Angaben 2 Personen. Das russische Verteidigungsministerium meldete indes, die russische Armee habe in der Nacht 102 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Die Grünen haben die Bundesregierung aufgefordert, in der Asylpraxis EU-Recht einzuhalten. Das Vorgehen, Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen, sei besorgniserregend, sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament Marquardt im RBB 24 Inforadio. Es bestehe keine Notlage in Deutschland, die Rechtslage gebe es nicht her, Gesetze außer Kraft zu setzen. Auch das Berliner Verwaltungsgericht habe sich auf ein EuGH-Urteil zu dieser Frage berufen. Das System könne nur funktionieren, wenn sich auch Deutschland als größter Mitgliedstaat an die Regeln halte. Der Berliner Senat teilt heute offiziell mit, wo das sogenannte House of Games untergebracht werden soll. Aus Kreisen der Spieleindustrie hat der RBB exklusiv erfahren, dass dafür das Lux Berlin in der Nähe der Warschauer Brücke vorgesehen ist. Berlin gibt dafür 4,6 Millionen Euro. Tobias Möck.
Das House of Games ist nach Ansicht des Berliner Senats ein Baustein, durch den die Hauptstadt zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden soll. Wirtschaftssenatorin Giffey hat im RBB 24 Inforadio betont, dass Berlin auf diesem Feld mit Städten wie München und Köln konkurriert. Seit Jahren arbeite man daran, die Spieleindustrie zu stärken. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen bringen. Damit das gelingt, muss Berlin nach Ansicht der SPD-Politikerin die Unternehmen in dem Bereich unterstützen. Es gehe darum, einen Ort zu schaffen, an dem Start-ups und andere Unternehmen ihr volles Potenzial entwickeln können, so Giffey.
Der Deutsche Pflegerat hat seine Forderung bekräftigt, im Grundgesetz ein Recht auf gute Pflege zu verankern. Versorgung und Rahmenbedingungen müssten angemessen sein, sagte die Präsidentin des Deutschen Pflegerates Vogler im RBB 24 Inforadio. Der Pflege Verfassungsrang einzuräumen, würde die Wichtigkeit des Themas unterstreichen. Damit ginge die Verpflichtung einher, die Lage der Pflege durch gesetzliche Rahmenbedingungen zu verbessern, so Vogler weiter. Was das für die Betroffenen bedeuten würde, erläutert Christine Vogler im Interview gleich nach diesen Nachrichten. In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht mehrere Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hat der Brandort im Gewerbegebiet Erlenbruch gelegen. Vor Ort seien 46 Einsatzkräfte gewesen. Robin Marienfeld, RBB 24.
Insgesamt 23 Fahrzeuge kamen laut Polizei bei dem Feuer zu Schaden. Einige davon brannten komplett aus, andere wurden durch die Flammen stark beschädigt. Nach Medienberichten soll es sich um Fahrzeuge großer Lieferdienste handeln. Der Sachschaden liegt laut den Ermittlern im hohen sechsstelligen Bereich. Verletzte gab es nicht. Die genauen Hintergründe des Feuers sind noch nicht geklärt. Geprüft wird auch, ob es einen politisch motivierten Hintergrund geben könnte.
Und soweit die Nachrichten. Das Wetter heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter bis 22 Grad. Zurzeit haben wir in Berlin-Wannsee 15, Marzahn 16, Guben 13, Cäsar 16 Grad. Morgen erst bewölkt, später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, 18 bis 21 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Eines der größten Probleme der Gegenwart hat uns die Corona-Pandemie unerbittlich vor Augen geführt. Unser Gesundheits- und Pflegesystem ist in der Krise. Personalmangel, finanzielle Engpässe und hohe Belastungen für Pflegekräfte, das ist die Lage. Und die wird immer mehr durch die steigende Nachfrage nach Pflegeleistungen und die Alterung der Bevölkerung verschärft. Der Deutsche Pflegerat hat nun die Parteien und die neue Bundesregierung dazu aufgerufen, im Grundgesetz das Grundrecht auf eine gute pflegerische Versorgung und auf gute Rahmenbedingungen für Pflegende zu verankern. Ich habe vorhin die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, gefragt, ob diese Forderung überhaupt umsetzbar ist, dass ich also als Einzelner das Recht auf Pflege grundgesetzlich einfordern kann.
Natürlich ist das schwierig vorzustellen, aber es betont die Wichtigkeit der Thematik, in der wir uns befinden. Wir rennen in eine Situation, wo wir immer weniger Fachkräfte haben und immer mehr Pflegebedürftige. Und natürlich müssen wir uns Gedanken machen bei allen Gesetzgebungsverfahren, wie fangen wir das auf? Und dazu braucht es eben neue Gesetze, neue Ordnungen, vielleicht auch im Sozialgesetzbuch. Und wenn wir dann einen Verfassungsrang haben mit der Forderung, pflegerische Versorgung ist hier sicher, ist das erstmal ein gutes Zeichen in die Bevölkerung. Das ist ja eine Aussage eines Staates, wir kümmern uns um euch. Und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig die Verpflichtung, dafür zu sorgen, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen wir das dann tatsächlich auch leben können.
Der Pflegerat, der hat ja schon 2023 verlangt, dass Lehren aus der Pandemie gezogen werden müssten. Solidarisches Klatschen reiche eben nicht. Hat sich was verbessert seitdem aus Ihrer Sicht?
Es gibt auf jeden Fall Bewegungen, die politisch auf den Weg gebracht wurden. Tariftreuegesetz hat dafür gesorgt, dass wirklich die Löhne sich verbessert haben, dass die Diskussion überhaupt um auch die Lohnsituation in den verschiedenen Versorgungsbereichen, das wird immer besser und immer weniger. Und auch die Arbeitsbedingungen, da geht vermehrt der Fokus hin, zu schauen, wie kann man wirklich tatsächlich bessere Arbeitsbedingungen schaffen, bessere Schichtsituationen herstellen. Also das geschieht. Aber es fehlen uns natürlich auch noch ein paar Dinge, die die Profession selbst betreffen, zum Beispiel die Handlungsautonomie, die uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir endlich auch wirklich in die Handlung kommen. Das bedeutet auch selbst verschreibungspflichtig werden. Da warten wir jetzt noch drauf.
Da geben Sie ein gutes Stichwort, die Autonomie der Pflegekräfte. Wie gesagt, sie sollen diagnostische und therapeutische Maßnahmen im Rahmen ihrer Qualifikation selbstständig ausführen dürfen. Ist natürlich wichtig, aber können die das überhaupt leisten angesichts der Überlastung und des Personalmangels?
Naja, wir tun die Dinge ja trotzdem schon und eigentlich sparen wir Ressourcen, weil heute müssen wir oft zum Beispiel auf Unterschriften vom Arzt warten oder sogar die Unterschrift organisieren. So könnte ich das selbst sehen, selbst entscheiden, könnte das auf den Weg bringen, ohne eben über Bande Richtung Arzt oder Richtung Krankenkasse oder Richtung Behörde zu spielen, sondern kann wirklich ganz unmittelbar meine Arbeit machen. Das spart mir sogar Ressourcen, dem System Ressourcen und gleichzeitig den netten Benefit, dass damit eine Wertschätzung geht. Gegenüber unserer Kompetenz auch erfolgt. Und viele, viele von den Pflegefachpersonen fordern das ja schon seit langem, zu sagen, Mensch Leute, wir können das doch, lasst uns das doch endlich auch selbstständig und eigenverantwortlich tun.
Die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU ist seit wenigen Monaten im Amt. In Sachen Pflege sagt sie, die Verantwortung der Pflegekräfte soll gestärkt werden. Sie sollen mehr dürfen und besser arbeiten können. Klingt doch super, oder?
Das passt auf jeden Fall in das, was ich gerade erläutert habe, was wir uns wünschen. Wir wissen ja auch, das Pflegekompetenzgesetz liegt ja quasi auf dem Tisch, ist ja in der vorherigen Legislatur schon auf den Weg gebracht worden. Jetzt geht es nochmal durch die Prüfung. Wir hoffen darauf, dass das wirklich jetzt auch in diesem Jahr noch auf den Weg gebracht wird. Und dann sehen wir mal weiter, wie wir das auch gut umgesetzt bekommen, auch in den Ländern.
Das größte Problem, Frau Vogeler, im Gesundheitswesen ist allerdings die Finanzierung. Die gesetzlichen Kassen, die schreiben tiefrote Zahlen, auch in der Pflege. Hier plant die Bundesregierung eine Finanzspritze zur Stabilisierung. Das aber wäre einmalig, klingt nicht sehr nachhaltig. Und jetzt?
Ja, ist auch nicht nachhaltig. Also hier geht es uns wirklich auch darum zu gucken, wo ist denn das Geld im System und wo läuft es hin? Wie gesagt, die Pflege hat noch Ressource, nicht indem, dass wir quasi mehr arbeiten könnten, sondern dass wir wirklich effektiver und gezielter arbeiten könnten, wenn wir eben bestimmte Handlungsstrecken alleine entscheiden könnten. Und wenn man uns auch bestimmte Aufgaben weiter übertragen würde. Aber es gibt eben auch noch die Möglichkeit, auch überhaupt generell auf das System zu schauen und zu schauen, was können wir denn eigentlich tun, bevor wir pflegebedürftig werden? Und da gibt es wirklich auch Berufsbilder, die haben wir in Deutschland noch gar nicht ausgebildet oder ausgeprägt vorhanden. Die Schulgesundheitspflege ist etwas, was international gelebt wird, wo präventiv gearbeitet wird, wo zum Beispiel über Ernährung, Sucht, Bewegung in den Schulen auch Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde erreicht werden, wo man im Grunde schon ein Bewusstsein schafft, dass man wirklich Pflegebedürftigkeit auch verhindern kann. Und ich glaube, es sind viele, viele Mosaiksteine, an die wir denken müssen. Aber auch hier gibt es, was Karrierewege und auch Berufsbilder von Pflege in Deutschland angeht, auch da haben wir noch Ressourcen, die dann auch dafür sorgen können, dass das System in der Zukunft zu bewältigen ist.
Zum Schluss, Frau Vogeler, mit Blick auf die neue Bundesregierung. Haben Sie Hoffnung, dass sich was bessert in der Pflege?
Ich habe immer Hoffnung. Also wir begleiten das ja auch. Und ich meine, es ist ja ein stetes Fordern, Prüfen, miteinander im Gespräch sein und auch überhaupt zu schauen, was brauchen eigentlich die Pflegebedürftigen? Was brauchen die Menschen, die krank werden in Deutschland? Das verändert sich ja auch rasant. Digitalisierung als ein großes Stichwort noch, was uns helfen kann. Das alles sind Sachen, die abzuwägen sind. Und natürlich auch ein Punkt, der auch noch wichtig ist für die Pflege, ist natürlich Mitspracherecht im Gesundheitssystem selbst, also in den Strukturen. Wir können noch Dinge verbessern und verändern. Und solange das noch so ist, dass wir sehen können, was noch machbar ist, werden wir auch Dinge bewegen können.
Hoffnungen und Forderungen des Deutschen Pflegerates, das war die Präsidentin Christine Vogeler im Interview zur Situation in der Pflege und das, was von der neuen Bundesregierung erwartet wird. Eine Minute nach 11:30 ist es jetzt. Ins Ausland. Kolumbien steht unter Schock. Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende in Bogotá ist der konservative Oppositionspolitiker und Präsidentschaftskandidat Miguel Uribe von mehreren Schüssen getroffen worden. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Das Attentat hat eine Debatte über die politische Gewalt in Kolumbien neu entfacht. Unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Demmer weiß mehr.
In den größeren Städten Kolumbiens kam es nach dem Attentat zu spontanen Protesten. Menschen zündeten Kerzen für Miguel Uribe an und beteten für ihn. Halt durch, Miguel, skandierten sie, Kolumbien ist mit dir. Auch der Oppositionspolitiker Mauricio Cárdenas meldete sich zu Wort. Das ist die Energie von Tausenden von Kolumbianern, die Miguel wieder gesund haben wollen. Wir beten für seine Gesundheit. Wir wollen, dass er schnell wieder im demokratischen politischen Spiel ist, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Die Kraft der Gesänge sind ein Gruß an seinen Vater, seine Frau, seine Kinder und seine Geschwister, an alle. Der kolumbianische Senator und oppositionelle Vorkandidat für die im nächsten Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen Miguel Uribe schwebe weiter in Lebensgefahr, wie das behandelnde Krankenhaus zuletzt mitteilte. Ein 15-Jähriger hatte Schüsse auf ihn abgefeuert, zwei trafen ihn am Kopf. Er habe die Nummern seiner Auftraggeber, soll er bei seinem Fluchtversuch gerufen haben. Sicherheitskräfte streckten ihn nieder, ein Schuss verletzte den Attentäter am Bein. Der kolumbianische Verteidigungsminister Pedro Sanchez gab Details zum weiteren Vorgehen bekannt.
Wir beschützen die Familie mit Polizei und Militärkräften. Außerdem gewährleisten wir den Schutz des festgenommenen 15-Jährigen sowie auch der Kandidaten und Vorkandidaten. Der versuchte Mord an einem Senator des Landes ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie. Das könnte auch unsere Stabilität gefährden. Wir werten verschiedene Theorien aus. Laut der nationalen Polizei ist die Waffe des Herstellers Glock im August 2020 in Arizona gekauft worden. Das österreichische Unternehmen produziert auch in den USA. Es ist noch ungewiss, wie sie nach Kolumbien oder in die Hände des 15-Jährigen gelangen konnte. Allgemein bekannt ist jedoch, dass jährlich über 200.000 Waffen illegal über die US-mexikanische Grenze geschmuggelt werden und so auch nach Kolumbien gelangen könnten. Das Attentat, von dem auch Bilder in den sozialen Netzwerken kursieren, hat Kolumbien erschüttert. Das Land ist seit langem in einem Konflikt mit linken Rebellen und kriminellen Gruppen verwickelt, die von rechten Paramilitärs abstammen. Der linke Präsident Gustavo Petro hatte in den letzten Jahren mit Rebellengruppen verhandelt, damit diese ihre Waffen niederlegen, aber mit wenig Erfolg. Der angeschossene Uribe ist ein ausgesprochener Gegner von Präsident Petro. Am Tag der Schüsse gegen ihn hatte er sich erneut auf X ein Wortgefecht mit ihm geliefert. Im Zentrum der Kritik des Oppositionspolitikers standen Reformen, die Petro mit einer Volksbefragung durchdrücken, zur Not auch mit einem Dekret erzwingen will. Jeder Minister, der sein Dekret nicht unterschreibe, werde entlassen, hatte Petro am Wochenende gedroht. Seit dem Attentat werden Stimmen laut, die eine weniger polarisierte politische Debatte fordern. Viel wird über das Motiv spekuliert. Tatsächliche Anhaltspunkte hat auch die Generalstaatsanwältin Luz Camargo nach wie vor nicht.
Südamerika-Korrespondentin Anne Demmer war das zur Lage nach den Schüssen auf den Oppositionspolitiker Miguel Uribe in Kolumbien.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Internet nach dem günstigsten Preis recherchieren und dann online bestellen, das ist längst Alltag für viele und hat viel vom stationären Geschäft ins Netz verlagert. Allerdings ist damit auch das Risiko gestiegen, statt eines Verkäufers einen Betrüger zu erwischen. Andreas Braun aus der ARD-Finanzredaktion über Fake-Shops im Internet.
Der vermeintliche Schnäppchenpreis für ein Smartphone, ein Schmuckstück oder auch eine Autobahnvignette ist in vielen Fällen schlicht Betrug.
Unsere aktuelle Verbraucherumfrage zeigt, der Betrug durch Fake-Shops ist die Betrugsmasche, die am häufigsten verbreitet ist. 37% der Befragten sind schon einmal auf Fake-Shops hereingefallen und erhielten nach ihrer Bestellung dann entweder nur minderwertige oder auch gar keine Ware.
Sagt Josephine Ackermann von der Auskunft Teil Schufa. Neben Fake-Shops werden bei mehr und mehr Konsumenten auch persönliche Daten geklaut. Identitätsdiebstahl nennt man das, wenn eine fremde Person zum Beispiel an die Kreditkarten-PIN oder ins Girokonto kommt. Laut Schufa kommt auch das bei einem Fünftel der Befragten in der Umfrage vor. Wer bei einem Fake-Shop bezahlt hat, dessen Geld ist oft auf Nimmerwiedersehen verloren. Ob es eine Chance gibt, gezahlte Beträge zurückzuholen, hängt vor allem davon ab, wie man bezahlt hat. Am einfachsten ist das, wenn man eine Lastschrift erteilt hat, meint Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Man muss dann halt wirklich aktiv werden und das Geld sich zurückbuchen lassen von der Bank. Aber diese Betrüger nehmen ja ungern Lastschriften, weil eben da das Risiko ist, dass das Geld wieder zurückgeht, sondern sie verwenden ja gerne Kreditkarte, PayPal und andere Bezahlmethoden. Und da ist es deutlich schwieriger, das Geld überhaupt noch zurückzuholen. Bei der Überweisung geht's auch gar nicht.
Aufpassen und vorbeugen ist also in jedem Fall besser, als bezahltem Geld hinterherzulaufen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn die Fake-Shops im Internet sind den echten Internetseiten der Händler oft täuschend ähnlich nachgebaut. Ein paar Tipps, um die gefälschten von den echten Anbietern zu unterscheiden, gibt es aber doch, so Schufa-Expertin Ackermann.
Achten Sie auf Tippfehler, ungewöhnliche Endungen, beispielsweise irgendetwas anderes statt .de. Vergleichen Sie auch nochmal die URL der Shops mit der offiziellen Seite. Teilweise werden ja nur ein oder zwei Buchstaben verändert. Meiden Sie Vorkasse, wenn Sie unsicher sind. Bevorzugen Sie Zahlarten mit Käuferschutz. Wer Zeit hat, auch nochmal natürlich das Impressum checken. Und ganz grundsätzlich, wenn mit unrealistischen Dumpingpreisen geworben wird, dann ist das gutes Indiz dafür, dass es sich um unseriöse Shops handelt.
Und was tun, wenn sogar die eigene Kreditkarte von Betrügern genutzt wird oder mysteriöse Abbuchungen vom Konto erfolgen, die man nicht beauftragt hat? Bei einem solchen Identitätsbetrug sollte man schnell handeln, empfiehlt Verbraucherschützer Nils Nauhauser.
Wenn es zu einem Kontobetrug gekommen ist, dann gibt es einige Sofortmaßnahmen, die man ergreifen kann. Das erste ist Konto- und Kreditkarte sperren. Man muss Kontakt aufnehmen zur Bank, dann muss man Strafanzeige erstatten, das ist wichtig. Und dann im dritten Schritt ist es wichtig, dass man die Ansprüche mal aufschreibt und anmeldet. Denn grundsätzlich ist es so, bei unautorisierten Buchungen haftet man nicht.
Dabei muss man übrigens nicht die eigene Unschuld nachweisen, sondern die Bank muss eine grobe Fahrlässigkeit des Bankkunden belegen.
Aus der ARD-Finanzredaktion war das Andreas Braun mit einigen Tipps zu Fake-Shops im Internet. Schneller Blick aufs Wetter. 15 bis 17 Grad aktuell in Berlin. 18 meldet Cottbus, 16 Brandenburg an der Havel. Etwas Regen in den nächsten Stunden, später dann auch stärkere Schauer und Gewitter bei höchstens 22 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest Stau an einer Baustelle. 30 Minuten sind es mehr. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben. Hier sind es 10 Minuten plus. A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Fienofurt und Lanke blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Forst und Cottbus Süd. Stockender Verkehr in einer Baustelle 10 plus. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam, Babelsberg und Kreuz Zehlendorf. Stau wegen Bauarbeiten. 10 Minuten sind es mehr für Sie. Gute Fahrt.
10.40 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Es ist ein Novum in der US-Geschichte. Der Präsident aktiviert Nationalgarde und das Militär im Innern, um die Proteste in Los Angeles gegen seine harte Migrationspolitik niederzuschlagen. Soldaten gegen die eigene Bevölkerung. Viele sehen einen Tabubruch. Bisher ist keine Ruhe eingekehrt. Meldung jetzt mit Birgit Röhricht.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. Am Abend ist es in Los Angeles wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurden nach Behördenangaben 2 Menschen getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Berlin soll nach den Vorstellungen des Senats zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden. Auf diesem Feld konkurriere die Hauptstadt mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB 24 Inforadio.
Aber Berlin muss und wird vorne sein. Und da müssen wir was für tun. Da können wir nicht einfach sagen, na, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt. Und es geht darum, dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt.
Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD. Heute gibt der Senat bekannt, wo das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen das Lux Berlin in Friedrichshain. Dort sollen sich ab dem nächsten Jahr Gaming-Firmen ansiedeln. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, in der Asylpraxis EU-Recht einzuhalten. Das Vorgehen, Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen, sei besorgniserregend, sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Marc Warth, im RBB 24 Inforadio. Dafür gäbe es keine Rechtsgrundlage.
Die Realität sieht einfach so aus, dass der Europäische Gerichtshof über diese Frage schon entschieden hat. Auch das Verwaltungsgericht Berlin hat sich ja auf ein EuGH-Urteil genau zu dieser Frage berufen. Wir sind nicht in einem Notstand, wo man jetzt Gesetze außer Kraft setzen kann. Wenn der größte Mitgliedstaat wie Deutschland jetzt sagt, wir halten uns nicht mehr an die europäischen Regeln, dann ist der Anreiz für andere EU-Staaten sehr gering, sich auch an die Regeln zu halten. Grundsätzlich ist es so, dass das System nur funktionieren kann, wenn der größte EU-Mitgliedstaat sich auch an dieses System hält und nicht wie der Elefant in diesem Porzellanladen agiert.
Erik Marquardt, migrationspolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht 23 Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um Kleintransporter. Der Brandort habe im Gewerbegebiet Erlenbruch gelegen. Vor Ort seien 46 Einsatzkräfte gewesen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liege in einem hohen sechsstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen würden von der Kriminalpolizei geführt. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Geprüft werde auch, ob es Anhaltspunkte für ein politisches Motiv gibt. Israel hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ausgewiesen. Wie das israelische Außenministerium mitteilte, ist Thunberg unterwegs nach Schweden. Drei weitere Aktivisten würden ebenfalls in ihre Heimat zurückkehren. Acht Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffes blieben vorerst in Haft, hieß es weiter. Sie hatten sich laut einem Medienbericht geweigert, die Ausweisungsdokumente zu unterzeichnen. Darunter sei auch die französische EU-Parlamentsabgeordnete Hassan. Israels Innenminister Abel erklärte, er werde nicht zulassen, dass die Souveränität seines Landes durch solch provokative Aktionen untergraben werde. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten Regen bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Tempelhof 15, Hellersdorf 16, Pritzwalk 13, Senftenberg 19 Grad. Morgen erst bewölkt, aber meist trocken, später ein Wechsel aus Sonne und Wolken 18 bis 21 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Elon Musk sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Nach seinem Ausscheiden als Trump-Berater hat ein öffentlicher Schlagabtausch des Unternehmers mit dem US-Präsidenten begonnen. Unter anderem streiten sich beide um ein im Raum stehendes Ende für die amerikanische E-Auto-Förderung. Und das könnte auch Musks Firma Tesla zusätzlich. Denn seit längerem schwächelt der einstige E-Auto-Pionier, der sein einziges europäisches Werk im brandenburgischen Grünheide hat. Unser Reporter Martin Kraus hat sich vor Ort umgehört, ob sich die Auseinandersetzung um Musks umstrittenes politisches Engagement auf die Arbeit in dem Werk auswirkt.
Tesla scheint in der Krise zu stecken. Wenn man den Namen des US-Elektroautobauers derzeit im Internet sucht, überwiegen die Negativschlagzeilen.
Schlechte Stimmung bei Tesla.
Tesla-Krise durch Elon Musk.
Tesla wird vom Pionier zum Nachzügler.
Als Reporter verfolge ich seit mehreren Jahren für den RBB intensiv die Entwicklung des Tesla-Werks in Grünheide. Mich überraschen solche Schlagzeilen, da ich ein anderes Bild vor Ort erlebe. Für viele war und ist die Ansiedlung eine Erfolgsgeschichte.
Also erstmal ist es ein Riesenerfolg,
sagte zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident Woidke 2019, als die Ansiedlung von Tesla in Grünheide bekannt gemacht wurde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sah das zwei Jahre später bei der Eröffnung des Werks ähnlich.
Ein besonderer Tag für die Region, ein besonderer Tag auch für Deutschland und ein besonderer Tag für die Mobilitätswende in Deutschland.
Knapp drei Jahre später hat Tesla über 11.000 Mitarbeiter, ist damit größter privater Arbeitgeber in Brandenburg. Die Produktion des Model Y wurde kontinuierlich erhöht. Im März dieses Jahres verkündet Tesla, dass allein in Grünheide das 500.000. Fahrzeug produziert wurde. Eine Erfolgsgeschichte könnte man meinen. Doch andere Schlagzeilen dominieren, so wie etwa im April bei der Aktuellen Stunde des WDR.
Es war mal das Auto, das viele fahren wollten. Cooler Look, schnell, E-Antrieb, so das iPhone unter den Autos.
Und inzwischen genieren sich tatsächlich viele, die einen Tesla fahren. Gekauft werden sie kaum noch, jedenfalls in Europa.
Der Beleg für die vermeintliche Krise seien die Absatzzahlen, so der allgemeine Konsens. Diese sind im vergangenen Jahr zurückgegangen, sagt zum Beispiel Branchenexperte Stefan Pratzel von der Fachschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Grundsätzlich ist es schon so, dass weltweit schon im letzten Jahr Tesla nicht mehr gewachsen ist. Im Gegenteil, man hat sogar weniger Fahrzeuge global abgesetzt. Und dieser Trend setzt sich in diesem Jahr massiv fort. Tesla verliert in den wichtigen Märkten Europa, China und USA an Marktanteilen.
Das stimmt. 2024 geht der weltweite Absatz erstmalig in der Geschichte des US-Elektroautoherstellers zurück, um 1,1%. Ein Wendepunkt, immerhin hatte Tesla zuvor jährliche Wachstumssteigerungen. Laut Pratzel gibt es dafür mehrere Gründe.
Tesla hat tatsächlich ein massives Problem. Das liegt aus meiner Sicht an zwei Gründen. Zum einen fehlen weitere attraktive Modelle. Die Modelle Model Y, der Bestseller, aber auch Model 3, sind langsam in die Jahre gekommen und der Wettbewerb ist gestiegen.
Alexander Riederer vom Grünheider Tesla Management sieht das naturgemäß anders. Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bazzaro sagte er:
Im ersten Quartal in Europa war das meistverkaufteste Elektroauto immer noch das Model Y aus Grünheide. Und das zweitmeistverkaufteste Elektroauto war das Tesla Model 3.
Das bestätigt auch beispielsweise das Hamburger Online-Portal Statista mit Verweis auf die europäischen Zulassungszahlen. Darauf angesprochen verweist Pratzel auf den deutschen Markt und sieht hier eine Tendenz.
Allein in Deutschland ging der Absatz von Tesla insgesamt in den ersten 4 Monaten um 60% zurück. Das heißt, man hat nach wie vor die 2 Bestseller und starke Modelle, aber die anderen holen eben massiv auf und die werden auch Tesla in den nächsten Monaten überholen, auch bei einzelnen Modellen.
Doch was ist der Grund für diesen Rückgang ausgerechnet in Deutschland, wo es seit Anfang des Jahres einen richtigen Boom für Elektroautos gibt? Laut Pratzel haben hier Marken wie VW, Audi und Co. durch Preisnachlässe für ihre E-Autos punkten können. Und zum anderen
ist der Imageverfall von Tesla sehr, sehr groß aufgrund seines CEO Elon Musk, der eben nicht sehr politikfreundlich im Moment agiert. Und das stürzt auch das Image von Tesla tatsächlich in den Boden.
Das meinen auch andere Gesprächspartner. Ein Beleg seien dafür weltweite Protestaktionen. Oder eben Tesla-Fahrer, die sich mit Aufklebern für ihre Fahrzeuge vor Übergriffen zu schützen hoffen.
Diese Welle an Antipathie, die auch Tesla gegenüber schwappt, die Leute jetzt doch so ein bisschen auch verängstigt mit dem Auto, muss man auch echt sagen. Und darum, ich würde sagen, ein Großteil ist Tesla-Fahrer, Großteil nimmt Haltung ein, aber auch viele so hoffen, dass das Auto nicht angelangt wird von irgendeinem Spinner.
Sagt zum Beispiel Patrick Schneider. Er ist selbst Tesla-Fahrer und hat die mittlerweile berühmten Anti-Elon-Aufkleber auf den Markt gebracht. Doch ausgerechnet rund um Grünheide, wo laut Schneider die meisten Bestellungen herkommen, finde ich selten einen Tesla mit einem solchen Aufkleber. In Berlin sieht man diese häufiger. Ich frage daher dort Tesla-Fahrer, ob sie ihre Kaufentscheidung mittlerweile wegen Musk bereuen.
Ich bin begeistert von Tesla. Die sind ja jetzt hier bei uns um die Ecke in Grünheide, haben eine Fabrik aufgemacht und bin begeistert von Tesla. Von der Technik, von dem Auto bin ich begeistert.
Sagt Adam Ispirli. Der Inhaber einer Autowerkstatt aus Berlin hat gerade seinen Tesla verkauft, sich aber zeitgleich ein anderes Modell des US-Elektroautoherstellers neu angeschafft. Ein Aufkleber hat er nicht auf dem Fahrzeug. Wie andere, die ich spreche, scheint für ihn die Debatte um Musk bei der Kaufentscheidung keine Rolle gespielt zu haben.
Also das interessiert mich nicht, das ist die Politik, auch der Elon Musk selber. Ich mag zwar seine Visionen, das, was er macht, gefällt mir, aber seine Politik oder seine private Meinung interessiert mich nicht. Absolut nicht.
Gleichzeitig frage ich mich, wie Beschäftigte bei Tesla in Grünheide darüber denken. Doch keiner, der von mir angesprochen wurde, möchte sich dazu äußern, zumindest nicht mit Namen und insbesondere nicht in einem Interview. Da ich in einem Nachbarort von Grünheide wohne, treffe ich regelmäßig Mitarbeiter in den Tesla-typischen schwarzen Arbeitsklamotten, am Bahnhof, im Restaurant oder beim Spaziergang. Im Gespräch räumen einige jedoch ein, dass auch Musk und die Zukunft des Werks in Gesprächen mit Kollegen oder Freunden Thema seien. Keiner sagt, dass er sich für seinen Job schäme oder sogar über einen beruflichen Wechsel nachdenke. Zudem können sie eine geringere Produktion ebenfalls nicht erkennen. Doch gab es im Frühjahr eine kurze Unterbrechung. Tesla-Werksleiter André Thierig äußert sich dazu.
Wir haben Anfang diesen Jahres das Model Y komplett rund erneuert und haben dann begonnen, schon im Januar die Produktion des alten Model Y stückweise nach unten zu fahren, hatten dann eine Unterbrechung in allen Fabriken und haben jetzt synchron in allen vier Fabriken mit der Produktion des neuen Model Y begonnen. Und da gab es jetzt einfach aufgrund der Umstellung des neuen Modells eine kurze Unterbrechung.
Mittlerweile produziere Tesla aber wieder im vollen Umfang. Rund 5000 Fahrzeuge rollen jede Woche vom Band, allein in Grünheide. Damit ist die Produktion genauso hoch wie noch im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sind die Flächen auf dem Flugplatz in Neu-Hardenberg und auf dem Werksgelände in Grünheide deutlich leerer. Im vergangenen Jahr standen dort noch reihenweise Teslas. Doch wohin gehen die Fahrzeuge, wenn sie nicht in Deutschland verkauft werden? Dazu will sich Tesla nicht äußern. Eine Antwort gab Jörg Steinbach, ehemaliger Brandenburger Wirtschaftsminister, ebenfalls auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Auf den Absatzrückgang in Deutschland angesprochen, sagte er:
Die 46% bestreitet kein Mensch. Wenn ich aber an der Stelle Europa, Nahen Osten, bis hin im Prinzip rüber nach Taiwan, weil dort die Fahrzeuge nicht aus Shanghai ausgeliefert werden dürfen, damit auch wieder andere Länder noch mit erschlossen habe. Das wird an der Stelle fröhlich bei dieser Geschichte unter den Teppich gekehrt. Das gehört aber dazu.
Steinbach mache sich daher keine Sorgen, dass Tesla den Standort Grünheide irgendwann aufgeben könnte. Ganz im Gegenteil. Denn im selben Gespräch bekräftigt Tesla-Manager Riederer:
Wir bereiten uns gerade vor, am Standort weiter wachsen zu können. Dafür haben wir einmal ein emissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren angestoßen, um die Produktionskapazitäten nochmal zu verdoppeln.
Dafür spricht auch, dass Tesla weiterhin massiv Arbeitskräfte sucht. Zudem haben RBB-Recherchen ergeben, dass Tesla in vielen Ländern seinen Absatz gerade im Mai wieder steigern konnte. Wie zum Beispiel in der Schweiz, Norwegen und der Türkei.
Keine Krise zu spüren beim Tesla-Werk in Grünheide. RBB-Reporter Martin Kraus war das.
RBB 24 Inforadio Kultur.
11:06 ist es jetzt. Mit Geheimdienstromanen feierte der britische Autor Frederick Forsyth weltweit große Erfolge. Thriller wie Die Akte Odessa oder Der Schakal wurden Bestseller. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben, nach kurzer Krankheit und im Kreise seiner Familie, wie seine Agentur mitteilte. Unsere Korrespondentin in London, Franziska Hoppen, erinnert an Frederick Forsyth und sein Werk.
An unparalleled manhunt. A determined and relentless killer.
Der Schakal war der erste Roman von Frederick Forsyth, erschienen 1971. Der Polizthriller erzählt die Geschichte eines Auftragsmörders, Codename Schakal, der angeheuert wird, um den französischen Präsidenten Charles de Gaulle zu töten. Das Buch war ein enormer Erfolg, wurde gleich mehrfach verfilmt.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
Erstaunlich detailliert schilderte der Brite in seinen knapp 30 Büchern immer wieder die Arbeit der Geheimdienste. Warum er sich so gut auskannte, wurde erst 2015 klar, als Forsyth seine Memoiren veröffentlichte. Er war selbst eine Art Spion gewesen im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6.
Well, it was a question not of volunteering, because that means, you know, you have to go.
Es war weniger Freiwilligkeit als das Reagieren auf gelegentliche Anfragen. Das richtige Wort wäre wahrscheinlich aushelfen. Wenn man dich fragt, hey, kannst du deinem Land einen Gefallen tun, würden die meisten sagen, ja, was soll ich tun? Über einen Zeitraum von 20 Jahren, seit den späten 60ern, arbeitete der Brite immer wieder zeitweise dem MI6 zu. Weniger als eine Art James Bond, mehr als Kurier. Einmal habe er im Dresdner Albertinum einen vermutlich russischen Oberst auf der Herrentoilette getroffen. Dieser habe ihm ein Paket unter der Tür durchgeschoben, das Forsyth zurück nach England brachte, wie er in seinen Memoiren schreibt. Alles kostenlos. Damals sei die Einstellung eben noch eine andere gewesen.
There's no fee, no reward, you just do it.
Immerhin, die Einblicke in die Welt der Spione halfen Forsyth beim Schreiben. Dabei checkte er Passagen sogar mit dem Geheimdienst gegen. Dass er einmal ein so ereignisreiches Leben führen würde, hätte Forsyth wohl damals selbst nicht geahnt. Geboren 1938 in Kent, wuchs er im Zweiten Weltkrieg auf. Nach einer Ausbildung als Pilot bei der Royal Air Force wechselte der junge Brite jedoch in den Journalismus. berichtete für Reuters aus Ost-Berlin und für die BBC über den nigerianischen Bürgerkrieg 1967. Seine Arbeit als Journalist war gleichzeitig Cover, um MI6 zuarbeiten zu können. In einem Interview sprach er einmal über seine Faszination darüber, wie sich die Arbeit der Geheimdienste mittlerweile weitergedreht habe. Wir leben in so einem technischen Zeitalter. Was mal 10 Millionen Dokumente waren, passt jetzt auf einen USB-Stick so groß wie deine Fingerkuppe. Als ich noch jung war, wäre das ein Konvoi aus Trucks gewesen. Nicht nur als Autor, auch als politischer, konservativer Kommentator machte sich Forsyth einen Namen, zuletzt als Befürworter des Brexits. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben, doch für viele wird er der Meister des Politthrillers bleiben.
Frederick Forsyth ist also verstorben. Aus London war das Franziska Hoppen. Zum Wetter in Berlin und Brandenburg, ja, noch gedämpfte Temperaturen in der Region. Aktuell 15 bis 17 Grad derzeit in der Hauptstadt, 18 in Cottbus und 13 in Perleberg. Im Lauf der nächsten Stunden kann ein bisschen Regen aufkommen, später dann auch stärkere Schauer und Gewitter bei höchstens 22 Grad. Morgen dann nochmal meist trocken, mehr Sonne bei höchstens 21 Grad und dann kommt der Sommer ab Donnerstag mit deutlich höheren Temperaturen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10, damit geht's los. Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. In einer Baustelle Stau, 45 Minuten sind es mehr für Sie. Und in der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Föben ebenfalls Stau, hier 20 plus. A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Finofurt und Lanke blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Forst und Cottbus Süd stockender Verkehr an einer Baustelle, 20 Minuten sind es mehr. Dann A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf. Wegen Bauarbeiten staut sich der Verkehr 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen Geduld in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee und Prenzlauer Promenade stadteinwärts.
11 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Es ist jedes Jahr ein Bericht des Grauens, der Verfassungsschutzbericht. Hier wird aufgelistet, was es für Extremisten und Bedrohungen gibt und die Liste wird Jahr für Jahr länger, weil es eine immer stärkere Spaltung der Gesellschaft gibt und gerade Rechtsextremismus rückt in den Fokus. Mehr in den Meldungen mit Birgit Röhricht.
Bundesinnenminister Dobrindt stellt zur Stunde den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 vor. Im vergangenen Jahr hat die politisch motivierte Gewalt zugenommen. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz deutlich auf gut 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten ist im Jahr 2024 um fast 50% angestiegen. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind wiederum gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des andauernden Nahostkonflikts kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten, antisemitischer Hetze und gewalttätigen Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Protestschwerpunkt war Berlin.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich seit heute mit der Frage, ob das Magazin Kompakt weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Kompakt mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Die endgültige Entscheidung fällt jetzt im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. In den USA hat Präsident Trump noch mehr Militär nach Los Angeles geschickt, nachdem am Wochenende bereits 2000 Nationalgardisten in der kalifornischen Metropole angekommen sind, sollen noch einmal 2000 folgen. Außerdem sollen 700 Marinesoldaten von einem kalifornischen Stützpunkt zum Einsatz kommen. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Der Einsatz der Soldaten und der Nationalgarde entgegen dem Willen des kalifornischen Gouverneurs ist ungewöhnlich und wird von vielen amerikanischen Medien als Zuspitzung des Konflikts zwischen Donald Trump und dem demokratischen Gouverneur Gavin Newsom gewertet. Beide lagen bereits in der Vergangenheit im Clinch. Unter anderem hatten sie unterschiedliche Auffassungen zu Corona-Politik, Klimawandel oder zum Management der Waldbrände des Bundesstaates. Trump argumentiert, die Proteste gegen die Einwanderung